Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Menschen kommen, Menschen gehen. In der letzten Woche wurde über das jüdische Museum debattiert und danach gefragt, was denn nun jüdisch sei und wer die Deutungshoheit darüber besitze. Dazu konnten Sie bereits reichlich Stimmen hier im Deutschlandfunk Kultur hören und auf deutschlandfunkkultur.de nachhören. Die Frage bleibt, was tut man, wenn man sich in der eigenen Gemeinde nicht mehr zu Hause fühlt? Anna Adam zum Beispiel hat darauf eine pragmatische Antwort gefunden. Sie hat mit ihrer Frau Yalda Rebling, die als Sängerin und Chasan fähig ist, einen Gottesdienst zu führen, ihre eigene jüdische Gemeinde gegründet. Ökologie und jüdische Speisevorschriften gehen dort Hand in Hand.
Das heißt biologisches Essen, das heißt vernünftige Landwirtschaft, das heißt, dass wir keine Produkte einfliegen lassen aus Israel wegen des Kerosins, sondern dass wir schauen, was ist regional alles möglich. Das heißt, dass wir uns an einem Biogartenprojekt in Gato beteiligen, um unser eigenes Gemüse und Obst ernten zu können und damit umzugehen.
Davor hören Sie, welche Gründe es gibt, heutzutage so etwas Exotisches wie Jiddisch zu lernen. In etwa einem Monat beginnt das alljährliche Festival der jiddischen Sprache, der Jiddisch Summer in Weimar. Jiddisch ist vom Aussterben bedroht und dennoch interessieren sich immer mehr Menschen dafür, es zu lernen. Warum das so ist, versucht Carsten Dippel bei einem Jiddisch-Sprachkurs herauszufinden.
Die Fenster der schon etwas in die Jahre gekommenen Villa hier im Weimarer Norden stehen weit offen. In einem alten Klassenraum steht heute Jiddisch für Fortgeschrittene auf dem Programm. Avram Lichtenbaum, ein freundlich blickender älterer Herr, erklärt seinen Schülern gestenreich Elemente der jiddischen Sprache.
Das ist eine Sprache, die ich ganz anders gelernt habe als alle anderen Sprachen in meinem Leben. Es ist nie mit Prüfungen verbunden gewesen, sondern immer mit Kontakten. Das ist ein sehr schöner Weg.
Annette Heuer hatte schon immer ein Faible für andere Sprachen. Sie ist viel herumgekommen in der Welt. Vor 12 Jahren hat die frühere Fremdsprachenlehrerin aus der Nähe von Düsseldorf mit Jiddisch angefangen. Die heutige Rentnerin ist zu Sommerkursen gefahren, hat Freundschaften geschlossen. Seit 5 Jahren lernt Annette Heuer einmal die Woche mit einem pensionierten Pfarrer zusammen Jiddisch. Es sei für sie auch ein Teil des interreligiösen Dialogs.
Ich habe keinen jüdischen Hintergrund, aber was ich in dieser Sprache finde, das ist eine tiefe spirituelle Dimension. Das ist nicht wie eine Fremdsprache lernen irgendeiner anderen Art, sondern das gibt mir sehr viel für mein Leben. Und es geht sehr tief und das bereichert mein Leben ungeheuerlich. Das kann ich gar nicht so in Worte fassen, ist ein ungeheures Geschenk.
Ständig in alle Zeiten. Um sich eine Sache nicht jedenfalls interessiert in der jüdischen Kultur.
Im Jiddischkurs von Avram Lichtenbaum sitzt auch Guillermo Atlas. Auch er stammt, wie Lichtenbaum selbst, aus Argentinien. Mittlerweile lebt er seit 40 Jahren in Deutschland.
Das Deutsch war so wichtig, dass ich mein Jiddisch quasi vergessen, verdrängt habe. Und ich lerne Hebräisch seit einigen Jahren und jetzt habe ich mich entschlossen, ein bisschen Jiddisch zu lernen, um mein Jiddisch wieder aufzufrischen. Ich habe große Probleme noch, aber ich verstehe viel und ich kann ziemlich gut lesen und so passiv eher als aktiv sprechen. Aber sonst, ja, das macht viel Spaß.
Jiddisch war die Sprache seiner Großeltern. Er hat sie beinahe jeden Tag gehört. Guillermo Atlas ging auf die jüdische Schule in Buenos Aires, hat dort Hebräisch gelernt. Jiddisch, die Sprache seiner Kindheit, verblasste mehr und mehr. Heute lernt er mit anderen zusammen in Frankfurt am Main.
Jiddisch ist mir sehr, sehr, sehr nah, so emotional auch. Ne? Jiddisch ist ein Teil meiner Identität.
Die 64-jährige Klavierlehrerin Deborah lebt heute in Spanien. Ihre Eltern kamen aus Polen. Zu Hause in Argentinien wurde Jiddisch gesprochen.
Als junger Mensch war ich weit weg von dem Ganzen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass ich ins Judentum zurückgekehrt bin. Nicht religiös, sondern weltlich, säkular.
In Madrid, erzählt Deborah, trifft sich einmal im Monat eine kleine Gruppe zum Jiddischlernen.
Mir gefällt dieser Kurs sehr gut, weil mir plötzlich die Wörter wieder so erscheinen wie die Sätze meiner Mutter. Was ich auch so interessant fand, dass ich überhaupt so viele nicht-jüdische Teilnehmer getroffen habe, sowohl ältere als auch junge.
Jiddisch, so ergänzt Lichtenbaum, hätte etwas mit Gefühl zu tun.
Mentor nicht fragen, für was. Man lernt. Es ist nicht so, für was ich ob lieber Frau oder für was einer ob lieber Mann. Liebe ob nicht kein für was.
Es ist viel in Bewegung in der modernen Jiddisch-Szene. Fernab der ultraorthodoxen Community, etwa in New York, wo Jiddisch Alltagssprache ist, gibt es über den Globus verstreut kleine jiddische Sprachinseln. Und unabhängig von ihrem Hintergrund, jüdisch oder nicht jüdisch, religiös oder nicht religiös, lernen Menschen Jiddisch. Eine Sprache ohne Land. Eine Sprache, deren ursprünglicher Kontext, das jüdische Osteuropa, verloren gegangen ist. Doch Jiddisch war immer mehr als nur eine Sprache. So gibt es heute auch eine neue Form des Jiddischismus, sagt Janina Worps, die selbst Jiddisch unterrichtet.
Klar wäre das jetzt blauäugig zu sagen. Jiddisch ist sprudelt vor Leben. Aber dieses Bewusstsein besteht auf jeden Fall, dass es Jiddisch wert ist, weitergegeben zu werden. Dass im Jiddischen, in der Sprache und Kultur, die Kulturschätze stecken. Und dieses Bewusstsein dieser jahrhundertelangen jiddischsprachigen Kultur, das zu vermitteln, das ist ein Teil des Jiddischismus.
Janina Worps hat viel Zeit in New York verbracht, dort ihr Jiddisch, das sie auf der Uni lernte, nach und nach verfeinert. Sie hat für den Vorwärts gearbeitet und für Radio Warschau jiddische Sendungen gemacht.
Also ich lese jeden Tag was auf Jiddisch, ich kommuniziere mit Freunden per E-Mail, per Chat, ich lese Zeitungen auf Jiddisch. Für mich ist es inzwischen einfach selbstverständlich geworden.
Für Andreas Schmidtges, den Kurator des Jiddisch Summer Weimar, ist Jiddisch unweigerlich mit der Musik verbunden.
Ich finde immer, man muss musikalisch sein, um Jiddisch zu sprechen. Es ist eine Sprache, die viel mit Nuancen arbeitet und viel mit Fragezeichen und viel auch mit Emotionen. Ansonsten bedeutet die Sprache für mich Heimat. Ich fühle mich sehr wohl in ihr, ich kann mich in ihr ausdrücken, ich kann alles sagen, was ich will und kann eben mit vielen Menschen kommunizieren, mit denen ich sonst nicht kommunizieren könnte. Also in Jiddisch ist die gesamte europäische Kulturgeschichte drin, in der Musik, in der Sprache, in der Literatur. Und ich denke auch immer, dass Jiddisch viele Schätze der sie einst umgebenden Kulturen noch bewahrt oder dass sie es überhaupt wissen.
Es finden heute Menschen mit den unterschiedlichsten Herkünften und Beweggründen zusammen, um Jiddisch zu lernen. Sie sind Teil einer, wenn auch sehr kleinen, so doch stetig wachsenden Gemeinschaft, für die die jiddische Sprache und Kultur lebendig geblieben ist. Wenn auch in neuen Formen und Konstellationen, ist dies Ausdruck einer Form von Jiddischkeit, sagt der Musiker Alan Byrne. Er hat vor über 20 Jahren den Jiddisch Summer Weimar begründet und seitdem viel zur Renaissance jiddischer Sprache und Kultur beigetragen.
Wenn wir Jiddischkeit hauptsächlich oder ausschließlich über die Zugehörigkeit zur jüdischen Religion definieren würden, dann könnte das nicht funktionieren. Aber für mich ist das eine kulturelle Identität und nicht eine religiöse Identität. Und deswegen, wer diese kulturelle Identität empfindet, ich glaube, in unserer Zeit, wo die Selbstdefinition immer mehr Autonomie gewinnt, also wo Leute einfach über Gender, über Sexualität, über alle möglichen Sachen einfach sagen, ich bestimme selbst, wer ich bin und lass mich nicht von der Außenwelt oder für irgendwelchen angeblichen festen Sätzen definieren, dann ich finde das absolut in Ordnung.
Die Jewish Renewal-Bewegung schöpft ihre Kraft aus modernen Interpretationen von Tradition und Spiritualität, Gleichberechtigung und Ökologie. Koscher und ökologisch zu leben ist für ihre Anhängerinnen und Anhänger kein Widerspruch. Ganz im Gegenteil. In Berlin gibt es die kleine Gemeinde Ohel Hachidush, die Gerald Bayroth besucht hat.
In In einem riesigen Raum in einer Berliner Kirchengemeinde treffen sich die Mitglieder der Gruppe Ohel Hachidush, Zelt der Erneuerung. Sie singen mit ihrer Kantorin Yalda Rebling. Rebling ist zugleich spirituelle Leiterin der Gruppe. Sie klatscht in die Hände, wippt rhythmisch, animiert die Beter zum Mitsingen, schließt manchmal die Augen. Mit repetitiven Gruppengesängen, sogenannten Nigunim, bereiten sich die meist weiblichen Beter auf den Torah-Abschnitt der Woche vor. Yalda Rebling.
Wenn du einen Nigun singst, der klassische Nigun besteht aus wenigstens drei Teilen, steigst du emotional auf von Teil zu Teil und du kommst zum ersten Teil eigentlich nie wieder zurück. Das holt Leute, die in ihrem Arbeitsalltag sind und sich auf den Weg machen, um Tora zu lernen, emotional auf eine völlig andere Ebene, so dass man den Alltag zurücklassen kann und sich voll und ganz auf das konzentrieren kann, was wir da gerade miteinander studieren.
Yalda Rebling vergleicht die jüdischen Nigunim auch mit Yoga-Gesängen, sogenannten Chants. Yoga, New Age, Hippie-Kultur und Judentum zu verbinden, das ist das Anliegen der Jewish Renewal-Bewegung, bei der Yalda Rebling in den USA ihre Kantorenausbildung absolviert hat. Die Bewegung vertritt die Ansicht, viele Elemente fernöstlicher Spiritualität könne man auch im Judentum finden. Chanting genauso wie Meditationen.
Schlag den Talmud auf, du liest, dass die Rabbiner erst 2 Stunden sich auf das Gebet vorbereitet haben, ehe sie mit dem Gebet überhaupt begonnen haben. Was macht man in den 2 Stunden? Meditiert. Es ist also eine uralte Tradition, die in der schnellen modernen Welt verloren gegangen ist und die wir versuchen zurückzuholen in die Moderne.
Der Gründer von Jewish Renewal, Rabbi Salman Schachter Shalomi, kam ursprünglich aus der ultraorthodoxen Chabad-Lubavitch-Bewegung. Er wurde jedoch ausgeschlossen, nachdem er den spirituellen Wert des Grundstoffes von LSD gepriesen hatte. Schachter Shalomi schloss sich der Hippie-Bewegung an. Von Chabad-Lubavitch behielt er den Hang zum Gefühl und zur jüdischen Mystik. Jewish Renewal will über den jüdischen Richtungen von liberal bis orthodox stehen. Die Gruppen und Gemeinden sind experimentierfreudig und genießen große Freiheiten. Für Ohel Hachidush ist Ökologie besonders wichtig. Die Gruppe ist ökokoscher, richtet sich also neben den biblischen Speiseregeln nach Erkenntnissen zur biologischen Ernährung. Die Künstlerin und Vereinsvorsitzende Anna Adam.
Das heißt biologisches Essen, das heißt vernünftige Landwirtschaft, das heißt, dass wir keine Produkte einfliegen lassen aus Israel wegen des Kerosins, sondern dass wir schauen, was ist regional alles möglich. Das heißt, dass wir uns an einem Biogartenprojekt in Gato beteiligen werden, um unser eigenes Gemüse und Obst ernten zu können und damit umzugehen. Das heißt auch, dass wir unsere Kinder, wir haben ja einige Kinder in unserer Gruppe, dann auch wirklich viel mit Ökologie und so weiter schulen.
Obwohl Ohel Hachidush die einzige deutsche Renewal-Synagoge ist, gibt es doch einige Rabbiner und Kantoren, die in der Bewegung ausgebildet wurden. Rabbiner Andreas Nachama und Kantorin Avital Gerstetter aus Berlin, Rabbinerin Elisa Klapek, die in der jüdischen Gemeinde in Frankfurt am Main angestellt ist. Jüdische Bildung hat bei Jewish Renewal einen hohen Stellenwert. Häufig beteiligen sich die Beter von Ohel Hachidush mit eigenen Vorträgen und Referaten. Anna Adam.
Wir sind eine basisdemokratische Gruppe, kann man schon sagen. Das heißt, alle Themen werden ganz regelmäßig in der Gruppe diskutiert. Und eine meiner Aufgaben als Vereinsvorsitzende ist eben dann auch regelmäßig abzufragen, okay, wir haben das jetzt ausprobiert, ist das für alle in Ordnung? Gibt es noch neue Ideen? Gibt es vielleicht Leute, die sagen, das geht so nicht, ich fühle mich nicht wohl? Wichtig ist in dieser Gemeinschaft, dass jeder, der möchte, mitgestalten kann und dafür braucht er auch diesen Freiraum.
Und so hat Ohel Hachidush einen Weg gewählt, der verglichen mit anderen deutschen Synagogen eigenwillig wirkt. Damit ein Gottesdienst beginnen kann, benötigt man einen Minyan, gemeinhin 10 erwachsene jüdische Beter. Bei Ohel Hachidush reichen auch 7 Beter. Die Gruppe beruft sich auf die entsprechenden Talmud-Traktate. In anderen deutschen Gemeinden, egal ob liberal oder orthodox, gilt nur als Jude, wer eine jüdische Mutter hat oder konvertiert ist. Bei Ohel gehören auch diejenigen zum Minyan, die einen jüdischen Vater haben. Die Gruppe fällt in vielen Beziehungen aus dem Rahmen. Sie findet wenig Anerkennung, gehört zum Beispiel nicht zur Berliner Einheitsgemeinde. Aber sie zeigt mehr Experimentierfreude als viele etablierte Synagogen.
Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut Schabbes und ein schönes Wochenende.